Ja, Aloha Kalle heißt es heute wieder und wir haben wieder unsere Folge mit unserem Routinier Markus Tomschke. Wir nehmen auf pünktlich vor Weihnachten und man konnte heute auf den sozialen Medien vernehmen, bei euch wird richtig Gas gegeben, also entweder wollt ihr Weihnachten angreifen oder 2026, was ist da los?
Genau, wir sind I'm back, würde ich sagen. Ne, wunderschönen guten Abend. Ja, heute Zeit da gewesen, ne? Und da haben wir gedacht, trainieren wir mal, gehen wir mal auf die Bahn. Irgendwie das dritte Mal dieses Jahr, glaube ich. Ich war einmal vor Moritzburg und dann mit dem Philipp Dresselputz in Leipzig in meiner ersten Woche im Studium. Der hat sich nochmal für Mallorca vorbereitet für die Challenge. Und da war ich mit ihm auf der Bahn und jetzt nochmal das dritte Mal quasi jetzt, genau. Paniktraining für den Silvesterlauf sozusagen.
Okay, also ganz nach dem Motto, okay, was man hat, hat man da nochmal einmal alles raushauen und jetzt bis zum 31. quasi tapern und nichts mehr machen und die Form kommen lassen.
Ich kann sein, dass ich mich morgen nicht bewegen kann, ja. Nee, es ist schon erstaunlich, dass da, also der Körper merkt sich ja doch noch ein paar Sachen scheinbar, auch wenn man sie jetzt nicht mehr abgefordert hat. Und wir sind wirklich 6x1000 gerannt und immer so 3,15 bis 3,20. Also bei Lukas geht das ja scheinbar sowieso immer. Aber das war für mich schon, war gut, erstaunlich, dass das so ging, so geht.
Ja, und dann haben wir jetzt ja gerade angesprochen, die Weihnachtszeit. Du hast ja in der letzten Folge dich erstmal nur vorgestellt und primär so ein bisschen erzählt, ja, wer du bist, was du machst und so weiter. Und grundsätzlich hast du ja jetzt als Lehrer auch Freizeit in Anführungsstriche. Es ist so, dass du mit dieser neuen Freizeit, die du jetzt hast, dann auch wieder Bock hast, ein Stück mehr zu trainieren? Oder ist es so, dass trotzdem jetzt diese eine Stunde bleibt und du in gewisser Art und Weise auch jetzt mal wirklich die Erholung oder die Ruhe genießt, die jetzt vielleicht in den zwei Wochen auch mal an deinen Körper kommen kann?
Genau, also da geht es wirklich eher um Ruhe genießen. Die Stunde, die brauche ich am Tag so grob, ne? Da habe ich echt für mich so festgestellt, da geht es mir ganz einfach besser, ich bin ausgeglichener. Und ja, einfach so das notwendige Übel quasi, das ich da wahrscheinlich auch mitbringe, das muss sein. Und klar, wenn es dann auch noch so läuft wie heute, wenn man so richtig auch Bock hat auf Tempo, dann warum nicht, ne? Spricht jetzt erstmal nichts dagegen, gerade jetzt im Hinblick auf den Silvesterlauf. Ja, und sonst zum Thema Studium vor allen Dingen, da haben wir schon ein paar Aufgaben jetzt noch mitbekommen, also da ist zum Beispiel Sportpsychologie, muss ich noch ein paar Texte lesen und ja, auch Sportdidaktik noch vorbereiten, dann eine Lehrprobe noch vorbereiten, gleich Anfang Januar bin ich da wieder dran. Und also gibt es noch genug zu tun zwischendurch, wo ich eigentlich jetzt den Kopf auch wieder voll habe, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber ich glaube, das alles auch, also ich habe so gerade das Gefühl, dass ich das alles gut schaffen kann und wenn man dann so ein paar Herausforderungen hat, ist es ja auch schön, wenn man die dann meistern kann. Ne?
Okay, und ist das im Studium jetzt auch... Bist du da eher so der Typ, also ich weiß, dass der Triathleten ja eigentlich eher aus der Vergangenheit die Typen waren, okay, Training und wenn die Prüfung ist, dann mal eine Woche vorher geben sie Gas und lernen dann vielleicht auch bis um eins oder nachts um zwei, weil vorher wird ja immer das Training priorisiert, aber eigentlich, ne, wenn man das auch so selber konstatiert, ist natürlich ein konstantes sich vorbereiten und lernen sinnvoller. Aber da ist natürlich die Frage, jetzt fragen wir dich, ne? Wie wird das im Anführungsstrichen höheren Alter? Bleibt man seinen alten Mustern treu oder legt man die ab?
Nee, ich glaube, ich bleibe da meinen Mustern treu. Ich bin da echt auch der Typ, der wirklich eine Woche vorher dann komplett durchzieht, weil es auch so viele verschiedene Themen sind, ne? Und gerade so im Referate oder Lehrproben vorbereiten, das ist dann wirklich kurz und knapp. Und zum Glück, wir haben ja so eine Art Klassenverband bei uns, ne? Es ist ja tatsächlich so, dass wir so 25 Leute sind, die das da im gehobeneren Alter quasi nochmal durchziehen im Vergleich zu den Erstsemestern, ne? Da fallen mir immer ein bisschen auf. Und das ist aber ein sehr schöner Zusammenhalt. Also man verpasst dann keine Termine oder so, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, das läuft. Und mit meinem alten Kumpel Dirk Wiltsch, den kennst du auch noch, ne? Aus Bundesliga-Zeiten, haben wir da auch ein super Team, so eine Lerngemeinschaft sozusagen, wo wir uns ja gegenseitig unterstützen. Aber ist dann eher alles bei mir so, wirklich tatsächlich kurz vor knapp, wird dann nochmal. Ja, so ein Bulimie-Lernen manchmal einsetzen.
Ja, ja gut, jetzt haben wir hier so ein bisschen vorgeplänkelt. Wir wollen ja aber ein Triathlon-Podcast sein und wir gehen natürlich auch so ein bisschen aufs Training ein, aber weil du jetzt auch gerade sagst, du hast Lukas getroffen und den kenne ich ja auch und habe auch viel mit ihm zusammen trainiert. Und ich habe heute zum Beispiel ein Video gesehen, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber da ging es, glaube ich, also kurz vor auf Instagram, von Daniel Backegaard, der irgendwie jetzt 2025 nicht so eine Saison hat, aber relativ offen irgendwie war, dass zwei Sponsoren, große, halt bei ihm irgendwie nicht mehr dabei sind, er überlegt hat aufzuhören und so weiter. Gut, darum, um ihn soll es gar nicht gehen, aber du bist ja natürlich jemand, der den Triathlonsport jetzt auch über Jahrzehnte, also ja, eigentlich 20 Jahre jetzt so in die Tiefe kennengelernt hat, vom Amateur zum Profitum. Und warum ich das jetzt gerade anspreche, ist zum Beispiel auch Lukas das Thema. Wenn du das jetzt so ein bisschen vergleichen würdest, ne, also heutzutage und damals, natürlich auch aktuell die wirtschaftliche Lage ist jetzt vielleicht dann auch so, ne, für mittelständische Unternehmen vielleicht schwierig, da jemanden zu unterstützen oder das zu machen. Aber für vor allen Dingen für junge Athleten, ne, was siehst du, also was siehst du heute, sag ich mal, für junge Athleten einfacher als Sprung ins Profitum, oder was siehst du eher als größere Hürde? Was sind so da aus deiner Sicht die Perspektiven? Und sagst du auf alle Fälle, das ist heutzutage eine größere Herausforderung, dass das dann manche machen, oder ist es eine kleine Herausforderung, weil diese ganze Sponsorenlandschaft und das ganze, sage ich mal, Supporten oder überhaupt der Leistungssport, dass der möglich ist, das ist ja im ständigen Wandel. Und der ist ja jetzt aktuell so schnell wie noch nie. Nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit gerade, würde ich sagen. Und ja, da würde ich einfach mal vielleicht dich auch aus deiner Perspektive fragen, wie du das vor allen Dingen für junge Athleten siehst, wie die damit umgehen und sich dann natürlich auf der einen Seite für den Profi-Leistungssport, wie auch immer, entscheiden oder auch dagegen.
Ja, wenn ich da überlege, also bei mir ist es jetzt 15 Jahre her, als ich da diesen Schritt gegangen bin. Und da war es viel, viel einfacher. Es war damals schon schwer, ne? Also es ist jetzt auch, da wurde ihm nichts geschenkt, außer jetzt vielleicht der Profipass, den man da kaufen konnte. Also selbst da wurde nicht geschenkt, musste man kaufen. Aber das rein vom sportlichen Wert her war das damals natürlich ein deutlich geringeres Niveau. Und alle haben es jetzt schwerer, die da anfangen. Also gibt es gar nichts, was da irgendwie einfacher ist. Weil zum einen ist das Niveau deutlich höher, der Konkurrenzdruck ist höher, wie du sagst, die wirtschaftliche Situation bei Sponsoren und so, das ist auch alles komplizierter oder enger. Und ja, also ich möchte jetzt nicht tauschen mit denen, die sich jetzt dafür entscheiden, das zu machen, weil es einfach halt so auch vom sportlichen Niveau halt so komplex ist. Ne? Also man kann ja richtig gut sein und wird dann halt irgendwo bei einem 70-3-20er, was echt top ist. Ne? Man würde dann wahrscheinlich jede Altersklasse locker gewinnen, aber bei den Profis bist du halt 20er, bist dann wahrscheinlich auch irgendwie 6er Deutscher oder 8er. Und du kannst damit ja nicht wirklich für Furore sorgen. Ne? Ich sage jetzt mal übertrieben, wenn du ein Österreicher bist oder so, dann bist du da wahrscheinlich Top 3 national gesehen, ne?
Wir haben aber auch österreichische Zuhörer, jetzt musst du aufpassen, Markus.
Ja, ne? Nee, das ist ja auch gar nicht, bist ja einfach nur die Fakten, die man da auflegen kann. Es gibt ja sehr gute österreichische Triathleten, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber die Dichte ist da halt nicht so hoch wie bei uns und da kannst du vielleicht doch noch für deine Region oder für deine Sponsoren noch ein bisschen mehr für Furore sorgen, wenn wir jetzt mal das Wort beibehalten und da ja für dich auch so einen kleinen Lebensunterhalt besser bestreiten, als wenn du hier in Deutschland versuchst da ja Fuß zu fassen. Das, denke ich, ist schwerer, deutlich schwerer und wird auch immer schwerer. Ne? Wir haben immer mehr junge Athleten, die von der Kurzdistanz da reinstoßen, die halt ein extrem hohes Schwimmniveau auch haben. Ne? Also das ist jetzt auch gerade das Thema Lukas, wenn man das vergleicht. Er müsste ja jetzt erstmal, um Zahlen zu nennen, die 400 Meter in der 4,30 auf jeden Fall irgendwie in dem Bereich abspulen im Becken. Dass er weiß, ich bin in der ersten Gruppe dabei, weil das weißt du ja auch, erste Gruppe, wenn du die nicht kriegst, da kannst du bloß mit ganz, ganz viel Aufwand wieder ranfahren auf dem Rad und das wird dann natürlich auch wieder schwierig, weil inzwischen können ja alle Rad fahren. Das war vor 15 Jahren ohne anders. Da konnte man sich auf dem Rad dann doch nochmal wieder ranarbeiten und auch eine Lücke fahren oder wie auch immer. Lücke schließen und ausbauen, wie auch immer. Und beim Laufen, das Thema hatten wir das letzte Mal schon, ne? Du bist ja auch super in Laufform und hast jetzt eine 1,11, glaube ich, hingelegt, ne? 1,10, 1,11. Das musst du halt hinten drauf anbieten, ne? Bei einer Mitteldistanz.
Das, ja, okay. Das reicht doch nicht aus, ne?
Also, reicht, um erstmal gut dabei zu sein, sagen wir mal so.
Ne? Ja, aber das würde schon bedingen, erste Gruppe, ne?
So, okay. Und dann steigst in der ersten Gruppe vom Rad, läufst ja. 1,10, dann hast du mit viel Glück noch ein Treppchen, ne? So ungefähr.
Ja, aber kann auch Top 5 oder Top 8 werden, wie du sagst.
Ja, gut, da muss man mal sehen, ob die Strecke dann wirklich genau sind. Aber also ich habe mal geguckt, so die Zeiten, wenn der 1,6, 1,7 gelaufen wird, sind meistens halt dann eher einen halben Kilometer zu wenig. Was natürlich trotzdem immer noch krasse Durchschnittsgeschwindigkeiten sind, ne? Keine Frage.
Ja, genau. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, ne, du hättest jetzt irgendwie den 21-, 22-Jährigen, ne? Mhm. so wie du damals in der Situation warst, wir wollen natürlich ja auch motivieren und nicht nur demotivieren. So, sag ich mal, und was würdest du ihm raten halt, ne? Einfach zu sagen, wie er das Ganze angehen kann, weil du sprichst natürlich von den Herausforderungen, die in Anführungsstrichen aus deiner Sicht heute viel komplexer sind, als die früher waren, ne? Also du sprichst natürlich an das Material und so weiter. Früher konntest du vielleicht auch mit einem Zeitfahrrad, was ja jetzt vielleicht nicht top of the edge war, konkurrenzfähig sein. Mhm. Wenn du heute mit einem eBay Kleinanzeigen Zeitfahrrad an den Start gehst, dann ja, die 20 Watt weniger oder die du da aerodynamisch auf der Strecke legst, die kannst du gar nicht besser sein. Aber was würdest du den jungen Athleten raten, der das trotzdem versucht und wie soll er das Ganze angehen, richtig durchzuziehen?
Also sagen wir motivierend sagen, kann man ja einfach Namen nennen, ein Justus Töpper oder ein Rico Bogen, ist noch viel besser jetzt. Oder auch der Fabian Kraft, den ich jetzt zwar persönlich nicht kenne, aber vom Namen her schon wahrgenommen habe, auf jeden Fall dieses Jahr. Das kann ja motivieren, einfach zu zeigen und zu sagen, hey, da kommen immer wieder Namen auf die Bildfläche quasi und gewinnen Rennen plötzlich und können die Besten der Welt schlagen vielleicht sogar. Das ist ja schon motivierend zu sehen, ne?
Rein leistungstechnisch. Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Also wahrscheinlich, also ich kenne seinen Namen auch und du auch, weil du dich natürlich noch mal ein bisschen tiefer mit der Szene beschäftigst. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Fabian Kraft, ja? Also ich würde sagen, keine Ahnung, nimmt's mir nicht böse hier von den Hörern. 90% der Hörer haben den Namen wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gehört. So, und so wie du das jetzt sagst, was der dies Jahr abgeliefert hat, das war mega, mega stark. Und wie siehst du das quasi, ne? Also auch du, ne? Du hast ja gesagt, mit deinen 73 Podiums und so weiter, da gab es ja quasi dann auch standardmäßig Trimark-Artikel und so weiter, mediale Präsenz, was man dann bei Sponsoren präsentieren konnte und so weiter. Mittlerweile, ne, du hast es vorhin angesprochen, bist du wahrscheinlich 8., 10. Deutscher. Da, wenn du unten in der letzten Zeile dein Hintername erwähnt wurde, dann hast du vielleicht Glück gehabt, so. Wie schätzt du das halt ein für so einen Athleten, wie er das halt ist, ne? Und für die Rennen, die wir waren alle in Zell am See, wir wissen, was das für eine Strecke ist. Und was der da abgerufen hat an dem Tag, das war echt richtig, richtig krass. Aber ja, wie denkst du, also was ist die Hürde für die Athleten, dass die trotzdem in Anführungsstrichen aus diesen Schatten nicht herauskommen, der da in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, medial und so weiter noch existiert, weil die sportliche Leistung, die ist phänomenal gewesen.
Na gut, wir haben halt die, also auf einer Seite ist es ja irgendwie eine Bürde, auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass die letzten Jahre ja geprägt worden von Namen mit Patrick Lange, Jan Frodeno, Sebastian Kienle und auf der Kurzdistanz natürlich gab es auch noch eine Reihe von richtig starken Athleten. Bist du immer erstmal, selbst wenn du 73 gewinnst, erstmal jetzt nichts Besonderes. So hart das klingt, ne? Wie gesagt, in anderen Ländern wäre das ganz anders. Österreich zum Beispiel, einfach mal, wenn wir bei Österreich bleiben, eine ganz andere Nummer. Aber um vielleicht nur die Frage davor noch mal so ein bisschen zu beantworten, was die Jungspunde, was die jetzt machen müssten. Also jetzt, bei mir war das jetzt eine ganz andere Nummer. Ich bin ja quasi Quereinsteiger mehr, da bin ich ja da auch gewesen und vom Hobbyathleten dann überlegt, oh, läuft eigentlich ganz gut, ich mache jetzt mal Profi, was jetzt undenkbar wäre, ne, heutzutage eigentlich, oder fast undenkbar zumindest.
Heute ist eher der Schritt andersrum. Ich bin Profi und gehe jetzt ins Hobbylager und gewinne alle Rennen.
Oder so. Nee, aber wenn du die Jungs dann mal, wenn du siehst, wo die herkommen, ja auch ein Rico ja auch, oder der Justus oder so, das ist ja alles sehr, sehr ambitioniert oder sehr gute Kurzdistanzler gewesen, die alle in der ersten, zweiten Bundesliga richtig gut waren. Der Fabian Kraft ja auch, der aktuell ja auch richtig gut in der Bundesliga auch performt. Die haben halt so eine krasse Grundschnelligkeit, die hatte ich früher nicht, also hatte ich nie. Also das ist total krass, was die da drauf haben für Leistung, ne? Und die können das halt immer mehr halt umlegen auf diese längeren Strecken. Und wenn du jetzt ein junger Athlet bist und du kannst halt die 10 Kilometer nicht in 31 Minuten laufen oder 32 Minuten, dann sollst du dir vielleicht auch keinen Profipass holen. Oder du bist halt damit zufrieden, einfach als Profi zu starten und hast vielleicht nicht die Erwartung oder die Ambition, irgendwann mal Rennen zu gewinnen oder vorne mit dabei zu sein. Also einfach nur Profi, es kann ja auch sein, das ist ja die Frage des Ziels, ne?
Ja, klar.
Ich würde einfach mal als Profi starten, okay, dann mach das gerne, kein Problem. Die Hürde ist ja da sehr gering, da brauchst du halt nur Geld und kaufst dir den Profipass und meldest dich an. Aber wenn du halt tatsächlich irgendwie vorhast, mitzuspielen bei den Großen, dann musst du halt die Werte halt einfach im Training auch bringen und oder im Wettkampf, was auch immer, wie du jetzt auch probiert hast, da den Halbmarathon für dich schneller zu laufen, ne? Das ist ja genau das, was du dann halt machen musst, ne? Schritt für Schritt. Im Schwimmen, im Radfahren hast du die Wattwerte und beim Laufen halt auch das Tempo. dann dich ranarbeiten. Und finanziell kann man auch vielleicht sagen, was fehlt. Also das ist ja immer so eine Absicherung, die dich dann auch mental so ein bisschen schnell auch in einen Negativstrudel ziehen kann, ne? Auch wo du dann vielleicht auch im Training dann nicht mehr 100% bringen kannst, weil du immer nur noch ans Geld denkst und so. Ich denke, das musst du halt auch vor der Saison ganz klar irgendwie hinbekommen, dass du halt wenigstens deinen Grund irgendwie sicherst, ne? Ob du dann jetzt halt noch als Student irgendwo mitläufst oder eben nochmal einen Halbtagsjob hast, wo du dann eben die Woche noch 15, 20 Stunden arbeiten musst. Das ist alles möglich und machbar, glaube ich, wenn du keine Familie hast erstmal und nur für dich sorgst. Und wenn das halt so ist, wie bei mir es damals war, du hast ja Glück, dass du regional vielleicht einen kleinen Namen schon hast oder wie auch immer da ein paar Leute hast, die du überzeugen konntest von deiner Stärke, dann umso besser halt, ne?
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Wir gucken auch gerade so ein bisschen hinter die Kulissen und du hast es ja auch gesagt, sag ich mal, das Wirtschaftliche, am Ende des Tages musst du auch irgendwie zum Wettkampf kommen und musst da auch was im Kühlschrank haben, damit du überhaupt die Energie hast, um zu trainieren. Ist das was du, weil du hast gesagt, das setzt dich unter Druck und so weiter, also jetzt vielleicht gar nicht aus deiner Erfahrung, aber was du auch bei anderen Athleten teilweise mitbekommen hast, dass sie theoretisch eigentlich im Training oder auch sonst mega krasse Daten haben, aber durch diesen psychischen Druck, wir brauchen auch keinen Namen denn, aber was man einfach dann irgendwie im Trainingslager oder auch im Zielgespräch, ne, wenn man dann im Ziel ist, mitbekommen hat, dass das halt einfach eine riesen Auswirkung hat auch für Athleten. Also auch einfach aus deiner Erfahrung, was du dort, sag ich mal, ja, irgendwie auch an der Strecke oder im Rennen erlebt hast?
Auf jeden Fall. Also da gibt's mehrere Namen. Du hast ja vorhin den Daniel Beckegaard, wie auch immer ausgesprochen wird, selbst genannt. Der hat es dieses Jahr halt durch, dass man das so läuft. Es gibt ja immer mal ein Jahr bei eigentlich allen Athleten, was so ein solchen Jahr ist, wo es mal nicht so geht. Und dann kriegst du schon mit, auch im Rennen, vor dem Rennen. Man kennt sich ja dann, wie knapp halt die Situation dann immer ist und wie dann auch der eben gerade diese Negativspirale dann ins Spiel kommt, ne? Wo man dann denkt, es geht doch eigentlich, es kann's doch, und dann kriegt man es halt doch nicht auf die Reihe, man kriegt halt die Radkurve nicht, man schwimmt halt die Minute zu langsam, obwohl es vielleicht im Becken geklappt hat, auf dem Rad klappt es mit der Ernährung nicht und dann kriegst du Krämpfe beim Laufen. Also es ist meistens so, dass dann immer so mehr Punkte noch dazukommen, immer mehr Negativpunkte halt, ne? Und wenn es läuft, dann läuft's, ne? Bei mir auch eben 2015, 2016 da. Also ich bin da in Rennen an den Start gegangen, da hatte ich 3 Tage vorher noch so eine komplette Magen-Darm-Geschichte, wo gar nichts drin war, ne? Und konnte dann trotzdem eine Halbdistanz noch im Podium beenden. Weil ich einfach wusste, dass ich es da kann, so, ne? Das hat auch funktioniert, obwohl halt energetisch eigentlich gar nicht ging so richtig. Und das gleiche halt ein paar Jahre später, da steige ich halt dann aus, weil halt nicht mehr geht, weil der Kopf auch sagt, das kann nicht funktionieren, das geht ja so schon nicht gut und es kann gar nichts gehen. Also das Kopfding ist halt so extrem bei uns. Also das Thema hatte ich oft mit Patrick so im Trainingslager. Da gibt's so viele Athleten, die auf einem extrem hohen Niveau unterwegs sind, ne? Also bei einer Weltmeisterschaft zum Beispiel, da hast du von den 50 Leuten bestimmt 20, die das Rennen theoretisch gewinnen könnten. Und am Ende entscheidet sich alles zwischen den Ohren, ne? Tagesform, ne? Also der größte Muskel sitzt zwischen den Ohren, haben wir da mal festgestellt, aber das ist tatsächlich
wenn
auch.
Wenn du jetzt das, du sagst es, ne, man reflektiert das und so weiter, und das kommt natürlich immer mehr auf, ne, das Mentaltraining. Ich habe auch jetzt deutlich wieder, also ich will ihn auf alle Fälle noch ganz hören, aber von Djokovic einen Podcast gehört, da geht es darum, dass er mit 12 Jahren schon angefangen hat, Mentaltraining zu machen. Okay. Nicht umsonst ist er Tennis Nummer 1 gewesen. Was ich sagen will ist, wenn du das so nachbetrachten bei dir siehst, ne, also du hast gerade geschrieben, wenn da so ein Flow war und so Lauf, dann war alles geil und so weiter. Aber würdest du nachbetrachten sagen, das ist eine Sache, die so wichtig ist, dass mittlerweile haben sie alle auf dem Schirm, dass man die machen muss, um überhaupt dann irgendwann vorne zu landen im Profifeld heutzutage. Ohne dem geht's gar nicht mehr und dass es alle Großen eigentlich in irgendeiner Art und Weise auch machen.
Kann ich nur ja sagen. Ja. Okay. Ist das, was ich hätte machen sollen.
Was okay, ich also
auf jeden Fall geholfen hätte.
Das sagst du selbstkritisch zu dir, das hättest du machen sollen.
Unbedingt.
Okay, krass. Nee, das ist gut auf alle Fälle. Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein anderer Zeitgeist und den ist man sich dann in der Zeit wahrscheinlich gar nicht bewusst. Jetzt haben wir die ganzen Zeitfacts hier neben dem Triathlon analysiert und so weiter. Ich glaube, auf dieses mentale Thema können wir in unserer nächsten Folge noch ein bisschen tiefer eingehen. Ich glaube, das ist echt interessant, weil das wird immer wichtiger. Also es war immer schon wichtig, aber jetzt ist halt das Bewusstsein dafür da, dass es halt irgendwas bringt und sinnvoll ist. Aber jetzt erstmal noch zu deinem Training. Also der Silvesterlauf steht an bei dir als nächstes Highlight. Was ist das Ziel? Podium, Sieg? Wie sieht's aus? Jetzt mal Karte auf den Tisch.
Also Sieg wäre schön, ja. Ich habe das Ding ein paar Mal gewonnen, aber nee, diesmal nicht. Also ich habe jetzt mal so einen nüchtern Lauf gemacht, ne, und habe so gedacht, oh, es geht mir gut, jetzt probiere ich gleich mal, ich renne mal 10 Minuten schnell, also ganz normal im Training halt mit langen Klamotten und normalen Schuhen und konnte 10 Minuten lang 3:30 rennen, früh am Morgen. Und habe ich so gedacht, das muss eigentlich gehen, Silvesterlauf, klar, hast ein paar Höhenmeter drin bei uns und so, aber also das Ziel ist erstmal eine 3:30 durchzurennen. Das denke ich, das sollte auf jeden Fall gehen aktuell noch. Ich habe jetzt auch 4 Wochen mal ganz gut konstant durchgezogen. Jede Woche so 40 Kilometer geschafft, also deutlich über dem, was ich davor geschafft habe, die Wochen davor. Und habe auch ja jedes Mal immer so, also wirklich 3-4 Einheiten laufen geschafft, muss ich jetzt tatsächlich mal so sagen. Bin da auch ganz zufrieden, das so zeitlich geschafft zu haben. Und habe da jede Einheit einen Sinn gegeben, was man halt früher auch im Trainingsplan so drinstehen hatte. Das habe ich auch versucht umzusetzen. Genau, und dementsprechend habe ich jede Woche mal einmal an der Weile gemacht, einen Tempolauf, das so ein bisschen hinbekommen und bin da jetzt ganz zuversichtlich, dass ich dann mit Carbon-Schuhen und so eben das Ziel 3:30 erreiche. Ich kann jetzt ein paar Namen sagen, klar, der Marc Schulz ist am Start, den kennst du vielleicht. Also
der ist neulich eine 34 gelaufen, also so.
Ja, der ist mein Geburtsjahr, ne, also 84 und hat auch ein paar Jahre mal richtig laufen trainiert, ist unter 30, seine Bestzeit hat er stehen, ne, auf 10 und ich glaube, wenn der so ein bisschen was wiederfindet da von seiner Laufökonomie, dann kann der auf jeden Fall viel schneller rennen, aber ich glaube, vielleicht kann ich mit ihm zusammenlaufen, mal gucken. Oder zumindest mich da mal kurz dranhängen. Und der Peter Frohnwieser ist auch noch da, der ist natürlich aktuell deutlich besser in Form. Ist zwar auch ungefähr mein Alter so, aber der ist jetzt in Dresden 1:09 gelaufen, wo du mitgelaufen bist, glaube ich.
Ja, hatten wir letzte Woche in der Folge schon. Aber du willst aufs Podium.
Podium wäre geil, ne? Man weiß ja nicht, weil sonst nur so kommt. Ich meine, also ich bin der Letzte, der das dann jemanden, also es ist absolut okay, wenn ich Achter werde, aber trotzdem 3:30 durchrenne.
Okay, also, ja, gut. Wir schauen auf alle Fälle, wir werden uns das gucken, Silvesterlauf-Highlight und werden gucken, was da geht bei dir.
Lukas ist ja auch noch dabei wahrscheinlich, also genau hat er sich noch entschieden. Also Vierter werden hinter Lukas ist auch okay. Wir haben ja den Generationswechsel, weißt du? Ja. Eingeläutet, von daher wäre ich damit auch zufrieden.
Na gut, aber wenn die ersten beiden Generationen, jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, I40? Nee.
Silberrücken, habe ich mal gehört, ne?
Heißt das so, ja?
Genau, I40 sind wir alle, ja.
Okay, also I40 macht das Podium.
Könnte passieren, ja, mal gucken, ne?
Okay.
Könnte schon passieren, ja.
Ja, und
sonst, denn du kommst noch, Kalle, du kannst auch mal vorbeikommen bei uns.
Ja, ja, grundsätzlich schon, aber ich bin Silvester, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, aber irgendwo im Frankenland, ich hoffe, das ist richtig, also ja, okay. Weil dort quasi von meiner Freundin, die Freundin, die ausgewandert ist in den USA und so weiter, die ist ihre Familienbesuche und die war damals auch in Texas da, sag ich mal, als es mir mal nicht so gut ging. Und da kann ich auf alle Fälle jetzt nicht Nein sagen, wenn die mal 2 Wochen in Deutschland ist, da nicht den Besuch abzustatten. Und der erfolgt halt über Silvester. Deswegen kann ich in Oberlichtenau nicht am Start sein.
Aber vielleicht mal anders.
Das stimmt. Aber ich habe ja neben meinen Triathlon-Zielen, habe ich ja noch ein insgeheimes 10-Kilometer-Ziel. Irgendwann mal in meinem Leben. So. Mhm. Und ja, also ich weiß noch nicht, ob ich einen laufe. Das muss ich jetzt mal schauen. Also das Training läuft aktuell richtig gut. Ich bin echt zufrieden mit dem, was gerade geht und so weiter. Aber ja, wenn, dann will ich auch richtig schnell laufen. Aber das Ziel ist es primär gerade aktuell irgendwie 26 bis 28 Stunden zu schaffen wieder im Training. So, wenn ich jetzt aber wieder einen 10er volllaufen würde, du hast den Luxus, du trainierst, das ist jetzt böse, ne, jetzt gibt es einen Seitenhieb, aber du trainierst nur aktuell dann eine Stunde am Tag, 7 Stunden, das heißt, du bist immer ausgeruht. Nee, bist du nicht, das weiß ich. Ich weiß, dass das andere auch sehr, sehr stressig ist oder viel stressiger eigentlich. Ich müsste aber wieder regenerieren und rausnehmen, aber das oberste Ziel ist aktuell einfach über 2, 3, 4 Monate im 3-1-Rhythmus halt diese hohen Volumina, 26 bis 28 Stunden reinzukriegen, um da einfach wieder eine gewisse Stabilität zu haben, um dann im März halt konkurrenzfähig zu sein.
Nee, macht ja auch Sinn, klar. Wenn so. So ein Trainer oder so, kannst du immer aus dem Training kommen. Du hast ja dann immer den Ansporn oder Ehrgeiz, deine Bestzeit, die irgendwo bei 30 Minuten liegt wahrscheinlich, ne, anzugreifen. Aber das habe ich mir dann irgendwann mal abgewöhnt, gerade bei solchen Läufen, wo es eben mit Höhenmetern und so nicht ganz messbar ist, ne, was man da für eine Bestzeit dann vielleicht hätte. Da ging es dann eher um so einen Trainingsreiz dann, ne?
Ja. Also wie gesagt, das ist natürlich eine Sache, die hast du vollkommen recht, ne? Dieser Trainingsreiz. Also ich habe das ja mit Dresden und Berlin gemerkt. Also so der Zehner hat eigentlich für den Halbmarathon richtig gut getan vorher. Und manchmal steht da einem sein eigenes Ego im Weg, ne?
Weil genau, das kenne ich auch noch. Ich war ja auch mal in der Situation, wo du ja, wie du gerade beschreibst, so viele Stunden trainieren und du musst ja, ne, damit du deinen Ironman gut durchhältst. Ja. Und trotzdem wirst du bei den lokalen Läufen ja trotzdem vielleicht mal in Erscheinung treten. Das habe ich aber eigentlich ganz gut immer hinbekommen, so dass man das dann noch, ja, dass man da vorher mal ein paar Tage halt ein bisschen ruhiger trainiert, ne? Ich musste auch oftmals, oder ich durfte dann, als ich mir das dann so überlegt hatte, 3 Stunden Radfahren zum Beispiel und dann bin ich noch zum Laufwettkampf gegangen oder direkt mit dem Rad hingefahren, je nachdem, wie ich es organisatorisch hinbekommen habe. Und bin dann direkt als Koppellauf nochmal schnell gerannt. Das war auch so, finde ich geil.
Ich nehme das mal als Motivation jetzt hier in der Folge. Ich google jetzt mal. Also und gucke mal, wo dein Silvesterlauf ist.
Das haben übrigens die Rehlauts früher auch immer so gemacht.
Ganz was? Oft.
Der Micha und Andy Rehlaut.
Ja.
Die sind auch ganz oft immer mit dem Rad irgendwo 60, 70 Kilometer irgendwie so im Laufwettkampf gefahren. Auch zum Duathlon haben die auch, zum Duathlon zum Beispiel auch gemacht. Und haben dann da teilgenommen und sind wieder zurückgefahren.
Ja, aber auch bei dem wunderschönen Wetter jetzt hier.
Nee, natürlich schon eher dann im Frühjahr. Ne?
Aber, ja.
Ja, das ja. Kann man trotzdem mit einbauen.
Nee, aber ich nehme das auf alle Fälle jetzt als kleinen Seitenhieb und gucke mal, ob da einer ist. Ich glaube, da wird sogar einer sein in Frankfurt am Main. Das ist jetzt nicht so weit weg von Aschaffenburg. Und ja, vielleicht stelle ich mich an der Startlinie, ich gucke mal, aber grundsätzlich hast du recht, weil das würde nochmal das ganze System ein bisschen in Anführungsstrichen freipusten.
Ach, Frankfurt bist du, ich habe verstanden, Franken von.
Nein, im Frankenland, Aschaffenburg, aber das ist ja nur eine halbe, dreiviertel Stunde weg. Ich hoffe, das ist richtig, weil sonst gibt's Ärger in Bayern. Ist Aschaffenburg Franken? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, ja, das ist so eine Kante drin, ne? Ja.
Ja, genau. Und Frankfurt am Main ist ja von da irgendwie nur 45 Minuten oder so.
Na, da geht auf jeden Fall was, Alter. Da musst du noch mal ran an die Linie.
Ja, da muss ich noch mal ran dies Jahr, ja. Ich gucke mal. Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal heute für die amüsante und gute Folge. Das nächste Mal, also du kommst ja in 2 Wochen, das heißt nach dem Silvesterlauf. Und ja, also wehe, du warst nicht auf dem Podium, oder?
Na, mal sehen. Ja, ich gebe mir Mühe.
Ja. In dem Sinne, Markus.
Schöne Weihnachten, ne?
Ja, schöne Weihnachten. Schöne Grüße an die Familie. Trainiert noch ordentlich vorher, ne? Also quasi die Stunde am Tag muss rein. Und dann hören wir uns nach unseren Silvesterläufen.
Machen wir so.
Bis dann, ciao.
Ciao.